Unseren heutigen Predigttext finden wir im Philipperbrief, Kapitel 4, die Verse 4 bis 7. Philipper 4, die Verse 4 bis 7. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wie ihr alle wisst, leben wir heute in einer Zeit, in der vieles oberflächlich gesehen wird. Man beschäftigt sich mit mystischen Sachen, widmet sich der Esoterik und anderen nichtigen Götzen. Dann meint man, man lebe in einer heilen Welt, aber in Wirklichkeit ist dem nicht so. Wir sind misstrauisch geworden gegenüber all diesen sogenannten heile Welt-Ideologien, und zwar mit Recht. Viele Menschen sind schon aufgetreten, die diese Gesellschaft oder die diese rechte Gesellschaft und eine fortschrittliche Welt bringen wollten und auch versprochen haben. Doch sie haben neben der einen und anderen positiven Einrichtung meistens eher an eine Gewaltherrschaft gedacht und sie uns dann auch gebracht, die uns Menschen ausgenutzt haben, uns die Freiheit genommen, geraubt hat und eine Vielzahl von andersdenkenden Menschen das Leben gekostet hat. Die Beispiele aus den Diktaturen des 20. Jahrhunderts und unsere eigene Geschichte in Deutschland stehen uns da immer noch vor Augen. Und nichts anderes ist es dann auch im zwischenmenschlichen Bereich. Viele Ehen werden in einer heilige Weltstimmung geschlossen, doch bald ist die schöne Stimmung und Zeit verflogen und die Fehler des anderen stören mehr, als seine positiven Seiten noch Begeisterung entfachen können. Und schon bahnt sich die innere Trennung und wenn nicht gar auch die äußere Trennung an. Überhaupt findet man in vielen Familien nur eine oberflächliche gute Stimmung. In Wirklichkeit findet sich eine Streitkultur in ihr vor, in der Bosheit, Neid und Unfrieden ihren Platz haben. Und so könnte ich mit Sicherheit auch noch mehrere Beispiele aus diesen Bereichen unseres Lebens aufzählen. Aber auch in vielen christlichen Gemeinden und Werken ist es nicht anders. Leider muss man sagen. Der eine beneidet den anderen wegen der Gaben, die Gott diesem gegeben hat. Sei es Geld, Erfolg, persönliche Fähigkeiten oder gar hin bis zum Ehemann oder Ehefrau. Missgunst folgt auf dem Tritt. Streit ist dann die Folge. Bis hin zu Spaltungen und Trennungen. Wer den Frieden liebt, wird solche Menschen meiden. Denn die Schrift sagt uns dazu in aller Deutlichkeit, im Propheten Jesaja Kapitel 57, die Verse 20 und 21. Aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer. Denn es kann nicht ruhig sein und seine Wasser wühlen Kot und Schlamm auf. Kein Friede den Gottlosen, spricht mein Gott. Aber die Menschen, sie sehnen sich nach Frieden. Und deswegen sind sie für alles anfällig, für alle möglichen Verführungen, die ihnen eine heile Welt vorgaukelt. Doch den wahren Friedensfürst, an den wir jetzt in diesen Tagen wieder an sein Kommen erinnert werden, den suchen sie nicht. Und da stellt sich natürlich dann auch die Frage, gibt es keinen Ort in dieser Welt, an dem wirklich Frieden ist? Ein Ort, an dem man sich ungeteilt freuen kann? Der Apostel Paulus spricht hier in den Versen von der Freude und dem Frieden in Christus. Der Herr Jesus war zwar in der Welt und hat hier sein Werk vollbracht, doch ist er nach seinem Tod und seiner Auferstehung in den Himmel aufgefahren. Er ist nun nicht mehr in dieser Welt, wie wir wissen. Und wir wissen auch, dass er nicht von dieser Welt ist, denn er ist vom Himmlischen. Das alles aber qualifiziert ihn, den Frieden zu geben und die Freude zu begründen, die über alle irdischen Vorstellungen und Erwartungen hinausgeht. Bedauerlicherweise feiern heute viele Menschen Weihnachten ohne den Herrn Jesus Christus und haben daher eigentlich überhaupt keinen Anlass, doch Weihnachten zu feiern. Sie suchen nach Frieden oder leben in einen sogenannten Scheinfrieden vor und nach der Weihnachtszeit verfallen sie wieder in die alten Muster dieser Welt. Doch in Wirklichkeit ist der Herr Jesus Christus derjenige, der Frieden und Freude uns gibt. Was das im Einzelnen nun bedeutet, damit wollen wir uns nunmehr beschäftigen. Und wir entnehmen dem heutigen Predigttext dazu vier Aufforderungen, die wir heute bedenken wollen. Zum einen freuet euch, zum zweiten eure Milde, zum dritten seid um nichts besorgt und zum Schluss der Friede. Kommen wir zu der ersten Aufforderung der Apostel Paulus, hier im Vers 4 kund werden lässt. Hier finden wir also eine ausdrückliche Aufforderung zur Freude. Freut euch im Herrn alle Zeit, sagt der Apostel. Und er geht noch weiter, er wiederholt es nochmal, um damit die Wichtigkeit zu unterstreichen. Im Grundtext ist dieses Wort Freude auch verwandt mit dem Wort Gnade. Es bedeutet von daher, dass echte Freude durch ein Gnadengeschenk entsteht, welches wir durch das Evangelium in Jesus Christus geschenkt bekommen haben. Manchmal machen es die Bedrängnisse und Beschwernisse des Lebens uns oft unmöglich, dass wir glücklich sein können oder uns freuen können. Doch das verlangt hier der Apostel Paulus auch gar nicht von seinen Lesern und Hörern. Er ermutigt uns vielmehr, sich in dem Herrn zu freuen und wiederholt diese Bitte sogleich noch einmal. Unsere Freude soll sich auf Christus gründen, ungeachtet der Tatsache, dass auch wir natürlich viele Gründe haben, unglücklich zu sein. So kann uns doch der Herr jederzeit Anlass zur Freude geben. Der Apostel Paulus selbst ist dafür ein ausgezeichnetes Beispiel für einen Menschen, der diese innere Freude besitzt. Auch wenn die äußeren Umstände, wie wir ja wissen, er wurde gefolgt, er wurde gefangen genommen und befand sich mehr als einmal in Lebensgefahr, gegen ihn waren. Wer also in Christus ist, wer im Glauben mit ihm verbunden ist, wer ihn als seinen Heiland hat, der soll sich freuen nach der Vergebung der Sünden, der Rechtfertigung und der lebendigen Hoffnung, die Gott im Evangelium verheißen hat. Freude hat der natürliche Mensch an Dingen, die er liebt und die für ihn nützlich sein mögen, aus seiner Sicht, die ihn aufbauen. Doch wie wir wissen, sind es kurze Freuden, die irgendwann wieder verfliegen. Wer wissen will, woran ein Mensch Freude hat, man braucht nur darauf zu schauen, wofür er sein Geld oder seine Zeit investiert. Beim Apostel Paulus war es so, dass er als Pharisäer, also als er noch Theologe und Mitglied im damaligen Judentum war, seine Freude an allem hatte, was den Juden wichtig war. Dazu schreibt er den Philippern in Kapitel 3, die Verse 5 und 6, beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. In der pharisäischen Theologie des Paulus war Gott berechenbar. Da schien es, dass er, Paulus, mit seinen Gesetzeswerken so etwas wie Gerechtigkeit produzieren konnte. Da meinte er es in der Hand zu haben, ob er im jüngsten Gericht bei Gott Anerkennung finden würde oder nicht. Das erschien ihm vernünftig, denn Gott musste doch wohl Gefallen haben an denen, die seine Gebote ernst nahmen und wirklich zu erfüllen versuchten. Für das Wohlgefallen Gottes investierte er seine Zeit und seine Kraft in die Lehre und in die Befolgung des Gesetzes des Moses. Er fährt dann fort in Philipper Kapitel 2, die Verse 7 bis 11. Da sagt der Apostel: Er macht sich selbst zu nichts und nahm Knechtgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Paulus will uns damit sagen, dass er seit dem Tag, an dem ihm Christus vor die Augen trat und er ihn erkannte, die ganze abgründige Bosheit und Wirklichkeitsferne seines Pharisäerdaseins als Schaden und Dreck empfand. In seiner Gesetzesfrömmigkeit verstieg er sich sogar zu der Verfolgung von uns Christen, wie ihr euch erinnern möget. Bis dann der Herr Jesus sich ihm in den Weg stellt und er anschließend bekehrt wird, wie es in Apostelgeschichte 9, Vers 17 heißt: Ananias aber ging hin und kam in das Haus, und er legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist, auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt würdest. Danach erkannte Paulus, nachdem er die Gnade des Herrn empfangen hatte, in Christus die vollkommene Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes, die er sich nicht mit seinen Werken verdienen konnte, sondern die ihm, ohne dass er es auch je verdiente, aus Gnaden geschenkt bekommen hat. Nun wollte er Christus haben. Gott sollte ihn fortan in Christus ansehen. Ihn liebte er über alles. Für ihn investierte er sein weiteres Leben als Apostel und Missionar. Für ihn nahm er Nachteile hin bis zum Tod. Doch das alles konnte ihm die Freude in Christus nicht nehmen. Sicherlich ist es oft eine Herausforderung für uns, uns an etwas zu freuen, das man nicht sieht. Nur zu oft stehen die sichtbaren Bedingungen so bei uns im Vordergrund, dass sie auch unsere Gemütslage bestimmen. Sei es, dass wir uns über etwas freuen, oder sei es, dass uns die Umstände nicht nur die Freude verderben, sondern uns sogar deprimieren können. Gerade dann zeigt sich, worauf wir im Herzen schauen, auf was wir hoffen und was wir erwarten. Wir dürfen wissen, dass unser Herr über alle Mächte und Gewalten bestimmen kann. Dann vermerkt er es auch, alle Widerwärtigkeiten, die uns im Leben begegnen mögen, uns zum Besten dienen zu lassen. Das ist eine wunderbare Hoffnung, die wir im Herrn haben, und wir dürfen dabei uns der Gnade umso gewisser sein. Darum sagt der Apostel hier: Freut euch im Herrn alle Zeit. In seiner zweiten Aufforderung, in Vers 5, sagt der Apostel Paulus: Eure Milde soll den Menschen bekannt werden. Je nach Bibelübersetzung kann es auch hier mit Güte, Freundlichkeit oder auch Wohlwollen übersetzt werden. Warum ermahnt der Apostel Paulus hier uns zur Milde? Die Antwort kann nur lauten: Weil Gott selbst milde ist. Wie wir vom Herrn Gutes empfangen haben und wir erkennen durften, dass der Herr unsere Sünden vergibt, da werden wir doch wohl auch unseren Nächsten vergeben, wenn dieser an uns schuldig geworden ist, oder etwa nicht? Wir werden auch allen anderen Menschen mit der Milde begegnen, in der Gott uns begegnet. Sollten wir nicht das, was wir selber empfangen haben, auch weitergeben? So wie der Herr uns gute Gaben gibt, so werden wir auch tun, was in unserem Vermögen steht, wenn jemand uns bittet. Man wird gerne seinen Besitz verleihen, gerne geben, gerne helfen. So wie es dem Herrn daran gelegen ist, einem Menschen das Heil in Jesus Christus zu schenken, so sollen auch wir darauf bedacht sein, anderen Menschen von dem Gnadenevangelium unseres Herrn Jesus Christus zu erzählen. Mit dem Wort Menschen wird im Neuen Testament immer der von Natur aus sündige Mensch bezeichnet, dessen Wege und Wesen immer im Gegensatz zu Gott stehen, wie wir es auch schon oft gehört haben. Das Wörtchen milde heißt auch nicht aggressiv, gewalttätig, verletzend und arrogant zu sein. Mit diesem Begriff verbindet sich auch der Aspekt der Sanftmut und Demut, die es akzeptiert, dass es auch Grenzen gibt. Paulus schreibt dazu an Titus, im Titusbrief, Kapitel 3, die Verse 1 und 2, erinnere sie, die staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde gegen alle Menschen, alle Sanftmut zu erweisen. Unsere Milde wird mit allem dem, was wir von Gott empfangen haben, wachsen. Wir werden uns die Zusage Gottes vor Augen führen und darauf vertrauen, dass Gott uns gnädig ist und uns gibt, was wir brauchen. Das verschafft uns den Freiraum, auch anderen in Barmherzigkeit zu begegnen. Das Gegenteil würde ja sonst bedeuten, den anderen Menschen abweisend zu begegnen oder gar mit ihnen zu zanken oder sie kaltblütig oder berechnend für die eigenen Zwecke auszunutzen. Dass so etwas auch heute in evangelikalen Gemeinden und Werken so oft geschieht, hängt auch unmittelbar damit zusammen, dass die Betreffenden dort das Evangelium nicht kennen oder ein verwässertes Evangelium gepredigt bekommen haben oder gar dem Evangelium gar nicht erst glauben. Auch das soll es geben. Und in diesem Zusammenhang steht auch die Bemerkung am Ende von Vers 5, wo der Apostel sagt, der Herr ist nahe. Nun, damit könnte gemeint sein, dass Jesus Christus bald sichtbar wiederkommt. Es kann aber auch bedeuten, dass Jesus Christus seit seiner Erhöhung durch den Heiligen Geist bei uns ist. Ich halte an dieser Stelle Letzteres in Verbindung mit unserem Text für die richtige Auslegung. Der Herr ist uns immer nahe und wir leben in einer innigen Verbindung mit ihm. Auf jeden Fall heißt das hier, der Herr ist nahe nicht. Bald ist Weihnachten. Dann dürft ihr wieder seine Nähe spüren, während sie jetzt noch nicht zu spüren ist. Dann dürft ihr euch über das Kommen Christi freuen, während ihr jetzt noch auf ihn warten müsst. Nein, der Herr ist heute, auch am 4. Advent, bei uns. Genauso nah wie an Weihnachten, Ostern und jedem anderen Tag. Seine Nähe ist für uns ein starkes Motiv, unserem Nächsten in der gleichen Gütigkeit zu begegnen, wie wir sie selbst von dem Herrn Jesus Christus erfahren haben. Aus der Gewissheit, dass Christus nahe ist, ergibt sich damit nun auch die dritte Aufforderung, die wir im Vers 6 finden. Da heißt es, seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Paulus fordert hier die Philipper dazu auf, um nichts besorgt zu sein. Ähnliches sagte auch der Herr Jesus in Matthäus Kapitel 6 zu den Pharisäern. Hatten sie in ihrem Bestreben, materielle Reichtümer anzuhäufen, nie gelernt, aus dem Glauben herauszuleben. Jesus sagte ihnen, und natürlich auch uns heute, dass sie sich um solche Dinge nicht sorgen sollten. Dazu zwei Zitate, einmal von Spurgeon und einmal von Luther. Zuerst Spurgeon, der Londoner Erweckungsprediger, erzählt, wie er einmal ein Kind beim Ballspiel beobachtete. Immer wieder warf es den Ball gegen die Wand, um ihn mit geschickten Händen wieder aufzufangen. So machen wir es Christen mit der Sorge, fuhr Spurgeon fort. Wir wollen sie abgeben, auf Gott werfen, aber wir fangen sie gleich wieder auf. Dass sie uns wirklich abgenommen wird, dass sie nicht länger unsere Sache ist, damit rechnen wir oft gar nicht. Luther sagt dazu, gerade konkret zu diesem Wörtchen werfen, Wer das Werfen wohl lernen könnte, der würde erfahren, dass es gewiss so sei. Wer aber solches Werfen nicht lernt, der muss bleiben ein Verworfener, Zerworfener, Unterworfener, Ausgeworfener, Abgeworfener und Umgeworfener Mensch. Aber das alles soll natürlich jetzt auch nicht heißen oder ein Aufruf sein zu einem leichtfertigen Leben. Sich um etwas zu kümmern und wirklich Anteil zu nehmen, ist eines, sich zu ängstigen ein anderes. Paulus und Timotheus, wie wir wissen, engagierten sich für die Menschen, denen sie dienten. Doch sie setzten ihr Vertrauen dabei alleine auf Gott, auf kein Amt, auf nichts Weltliches, auf keinen Fürsten, auf keinen König, nur auf den Herrn alleine. Das soll auch uns heute Morgen ermahnen, es so zu halten. Egal in welchen Schwierigkeiten und Nöten wir stecken, allein auf den Herrn zu schauen und von ihm Hilfe zu erwarten zu seiner Zeit. Und diese Sorglosigkeit ist auch dann getragen von der Einsicht, dass Gott einen sieht und einem wirklich wohlgesonnen ist und dass er die Macht hat, einem selbst in einer aus menschlicher Sicht problematischsten oder auswegslosesten Situation zu helfen und einem dann auch ganz konkret das geben kann, was man braucht, sei es Nahrung, Kleidung, ein Dach über den Kopf und was sonst zum Leben noch nötig ist. Es bedeutet nicht, dass wir das Paradies schon auf Erden hätten, und ohne Krankheit und Leid, ohne Rückschläge und Verlust, ohne Diskriminierungen und ohne den Tod leben könnten. Es bedeutet sogar, dass Gott selbst dann zu uns steht, wenn wir in Sünde gefallen sind und man sich fragt, ob man der Fürsorge Gottes eigentlich noch würdig sei. Aber der Herr ist uns Sündern gnädig. Der Apostel Paulus geht hier sogar noch einen Schritt weiter. Er ermahnt die Philipper und auch uns zum Gebet und Flehen in Danksagung. Gebet und Danksagung erwachsen aus dem Vertrauen auf Gott und seinem Handeln in unserem Leben. Das sind Dinge, die nicht von heute auf morgen in uns heranreifen können. Das bedeutet, wir müssen in einem stetigen Glaubenswachstumsprozess leben. Ein Neubekehrter wird das nie so empfinden, wie vielleicht schon ein Bruder, eine Schwester, die über 20 Jahre mit dem Herrn den Weg geht. Mit vier Begriffen werden hier die Gemeinschaft und das Gespräch von uns mit Gott beschrieben. Zum einen sagt der Apostel, durch Gebet oder im Gebet. Das bezeichnet den Weg, auf dem wir uns Gott nähren dürfen. Dem wir ihm unsere Sorgen und Nöte und unsere Bitten bringen dürfen. Dann heißt es weiter in Vers 6, flehen. Das Flehen betont die Bitte um Antwort auf ein bestimmtes Bedürfnis, welches wir haben und welches wir dem Herrn vorgebracht haben. Dann weiter nennt der Apostel das Wort Danksagung hier. Die Danksagung ist eine innere Einstellung, die im Gebet niemals fehlen sollte. Sie bezeichnet Dank an Gott für die bereits empfangenen Gaben und bezieht sich auch ganz besonders auf die erfahrene Errettung. Weiter heißt es in Vers 6, eure Anliegen. Die Anliegen oder noch besser übersetzt Bitten beziehen sich auf ganz bestimmte Dinge, um deren Erfüllung wir den Herrn bitten oder vor ihm kundlassen dürfen. Wie oft haben wir erlebt, dass wir den Herrn um etwas bitten und er es nicht erfüllt? Sei es, dass die Zeit nicht reif ist, sei es, dass wir noch nicht weit genug zugerüstet sind, um es zu empfangen. Genauso gut kann es auch sein, dass es für uns gar nicht gut ist, sodass wir es gar nicht erst bekommen. Auch das wird man im Zeitraum seines Glaubenslebens lernen, meistens erst in der Rückschau, warum der Herr einem dieses und jenes nicht gegeben hat oder erst wesentlich später gegeben hat. Und nun kommen wir zur letzten Aufforderung des Apostel Paulus im Vers 7. Hier steht nun ein Vers, den wir oft schon als Kanzelgruß zum Schluss einer Predigt gehört haben. Denn da heißt es: Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wer die Ermahnungen in den vorhergehenden Versen 4 bis 6 befolgt, wird erfahren, wie der Friede Gottes seine bedrängte Seele zur Ruhe bringt. Unser Friede ist der Herr Jesus Christus selbst. Durch seinen Tod hat jedes Kind Gottes in der Rechtfertigung aus Glauben Frieden mit Gott, so wie wir es aus dem Römerbrief Kapitel 5 wissen. Und der Friede Gottes, oder auch genannt der Friede von Gott, bezieht sich also auf die innere Ruhe, die wir haben dürfen, die uns die Nähe zu Gott gibt. Hier im Vers steht nun davon, dass der Friede Gottes unsere Herzen und Gedanken bewahren wird in Jesus Christus. Was hat es mit dem Herzen auf sich? Die Bibel schreibt im Herzen Gedanken, Überlegungen, Verstehen, Willen, Urteilskraft, Planung, Verlangen, Liebe, Hass, Furcht, Freude, Sorge und auch Zorn zu. Weil all das auch das psychische Herz des Menschen beeinflussen kann, also können demnach auch die Gedanken und Gefühle, wie wir sie empfinden, wie sie auf uns zukommen, unseren Blutdruck und unseren Herzschlag gewisse Auswirkungen haben. Zusammengefasst kann man sagen, das Herz ist das Zentrum des Menschen, in dem die Entscheidungen fallen, weil es unser wichtigstes Organ ist. Somit sind unsere Gedanken eine Wahrnehmung mit dem Verstand. Und nun heißt es hier, dieser Friede ist höher als aller Verstand. Das heißt sogar, er übersteigt unser Fassungsvermögen. Denn von Natur aus ist unser Verstand nicht in der Lage, dieses zu erfassen. Denn er ist von Gott abgewandt und kann deshalb das Wahre und Richtige nicht erkennen. So wie wir es im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 28 lesen. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben, in einem verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Weiter heißt es hier auch in Vers 7, dass der Friede uns bewahrt. Das Wort bewahre ist die Übersetzung eines griechischen Wortes aus dem militärischen Bereich. Dort heißt es, durch eine Wache schützen. Das bedeutet so viel wie Soldaten ein bestimmtes Gebiet bewachen. So schützt der Friede Gottes die Herzen und Sinne, das heißt die Gefühle und Gedanken seiner Kinder, also von uns. Es ist der Friede, den die Engel in der Weihnachtsnacht verkündigten, und der Friede, von dem unser Herr Jesus Christus sagt im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 27, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Wie wir gehört haben, können wir Menschen diesen Frieden nicht machen. Er ist eine Gabe Gottes. Er soll in unseren Herzen regieren. Das bedeutet, dass wir in unserem Bewusstsein, unserem Denken, Fühlen und Wollen, in unserer Gesinnung und unserem Gewissen von der Zusage des Friedens mit Gott bestimmt werden. Und gerade jetzt in der Adventszeit wissen wir, dass Christus für uns in diese Welt gekommen ist. Weil er für uns gestorben ist, so sind wir vor Gott in Christus gerecht geworden. Ich darf wissen, dass er mich liebt. So darf auch jeder Einzelne von uns das wissen, dass er mich liebt. Er vergibt mir meine Sünden. Er schenkt mir frei und umsonst das ewige Leben. Diese Gewissheit trägt uns, wenn uns die Menschen widersprechen. Oder wenn bestimmte Wünsche offen bleiben. Oder wenn eine Krankheit unser Leben bedroht. Oder gar Ungemach, welcher Art auch immer unsere Gefühle strapazieren will. Das bedeutet nicht, dass wir den Alltag in Überlegenheit und Sorglosigkeit und Distanziertheit begehen sollen. Wir werden uns über Gottes Gaben freuen und wir werden unter negativen Umständen auch leiden. Aber alles, was in unserem Leben begegnet, soll vom Frieden Gottes umklammert sein, den wir haben dürfen. Weil wir auf den unsichtbaren Gott sehen dürfen, auf seine Verheißungen, die Gott in Christus uns gegeben hat, darum ist der Friede in unserem Herzen nicht mit menschlichen Maßstäben zu messen oder gar mit irdischen Faktoren zu erklären. Denn er ist höher als aller Verstand. Der menschliche Verstand fragt nach dem, was er sieht, was er berechnet und was er verfügen kann. Aber bei Gott verfügen wir über nichts, gar nichts. Sondern wenn, dann empfangen wir die Zuwendung Gottes von Anfang bis zum Ende. Auf etwas Besonderes wollen wir hier in Vers 7 noch achten. Dort heißt es, der Friede Gottes wird eure Herzen und Sinne bewahren. Er sagt damit, dass es gewiss so ist, dass dann, wenn wir im Glauben an Jesus Christus stehen und auf die Zusagen Gottes vertrauen, wir wirklich den Frieden haben und diesen auch wahrnehmen. Dieser Frieden umfasst die Freude, die Gütigkeit und die Sorglosigkeit, die wir im Glauben haben dürfen. Ich schließe dazu mit einem Zitat von Martin Lloyd-Jones aus dem Büchlein Geistliche Krisen überwinden. John Georg Carpenter, der bis vor wenigen Jahren General der Heilsarmee gewesen war, erzählte, wie er und seine Frau sich von ihrer Tochter trennen mussten. Sie liebten ihre Tochter über alles. Sie hatten sich für die Mission entschieden. Doch dann erkrankte das Mädchen an Typhus. Die Eltern beteten, 6 Wochen lang. Dann starb dieses prächtige Mädchen. Genau an dem Morgen sagte er zu seiner Frau, »Weißt du, ich fühle mich merkwürdig ruhig.« Seine Frau empfand dasselbe. Das muss der Friede Gottes sein. Amen.